Mehr als jemals war im Sommer 1800 Pyrmont besucht. Von Tag zu Tag mehrte sich der Zufluss vornehmer, reicher Fremden und machte den Wetteifer der Spekulanten jeder Art rege. Wer weiß es nicht, dass zur Badezeit an Badeorten, wo jeder aus seinem gewöhnlichen Verhältnis getreten ist, der anziehende Zauber des Spiels unwiderstehlich wird. Man sieht Personen, die sonst keine Karte anrühren, an der Bank als die eifrigsten Spieler, und überdem will es auch wenigstens in der vornehmeren Welt der gute Ton, dass man jeden Abend bei der Bank sich einfinde und einiges Geld verspiele. Von diesem unwiderstehlichen Zauber, von dieser Regel des guten Tons, schien allein ein junger deutscher Baron, wir wollen ihn Siegfried nennen, keine Notiz zu nehmen. Eilte alles an den Spieltisch, wurde ihm jedes Mittel, jede Aussicht, sich geistreich zu unterhalten, wie er es liebte, abgeschnitten, so zog er es vor, entweder auf einsamen Spaziergängen sich dem Spiel seiner Fantasie zu überlassen, oder auf dem Zimmer dieses, jenes Buch zur Hand zu nehmen, jawohl sich selbst im Dichten, Schriftstellen zu versuchen. Siegfried war jung, unabhängig, reich, von edler Gestalt, anmutigem Wesen, und so konnte es nicht anders sein, dass man ihn hochschätzte, liebte, dass sein Glück bei den Frauen entschieden war. Aber auch in allem, was er nur beginnen, unternehmen mochte, schien ein besonderer Glücksstern über ihn zu walten. Man sprach von allerlei abenteuerlichen Liebeshändeln, die sich ihm aufgedrungen und die, so verderblich sie allem Anschein nach jedem anderen gewesen sein würden, sich auf unglaubliche Weise leicht und glücklich auflösten. Die alten Herren aus der Bekanntschaft des Barons pflegten eine Geschichte von einer Uhr zu erzählen, die in seinen ersten Jünglingsjahren geschehen ist. Es begab sich nämlich, dass Siegfried, als er noch unter Vormundschaft stand, auf einer Reise ganz unerwartet in solch dringende Geldnot geriet, dass er, um nur weiter vorzukommen, seine goldene, mit Brillanten reich besetzte Uhr verkaufen musste. Er war darauf gefasst, die kostbare Uhr um geringes Geld zu verkaufen. In demselben Hotel, wo er wohnte, suchte gerade ein jünger Fürst solch ein Kleinod, so erhielt er mehr, als der eigentliche Wert war. Über ein Jahr war vergangen, als er an einem anderen Ort in den öffentlichen Blättern las, dass eine Uhr ausgespielt werden solle. Er nahm ein Los, das eine Kleinigkeit kostete, und gewann die goldene mit Brillanten besetzte Uhr, die er verkauft hatte. Nicht lange darauf vertauschte er diese Uhr gegen einen kostbaren Ring. Er kam bei dem Fürsten von G. auf kurze Zeit in Dienste, und dieser schickte ihm bei seiner Entlassung als ein Andenken seines Wohlwollens diese goldene mit Brillanten besetzte Uhr mit reicher Kette. Von dieser Geschichte kann man auf Siegfrieds Eigensinn durchaus keine Karte anrühren zu wollen, wozu er bei seinem entschiedenen Glück umso mehr Anlass habe, und war bald darüber einig, dass der Baron bei seinen übrigen glänzenden Eigenschaften ein Knicker sei, viel zu ängstlich, viel zu engherzig, um sich auch nur dem geringsten Verlust auszusetzen. Darauf, dass das Benehmen des Barons jedem Verdacht des Geizes ganz entschieden widersprach, wurde nicht geachtet. Siegfried erfuhr sehr bald, was man von ihm behauptete, und da er, hochherzig und liberal, wie er war, nichts mehr hasste als Geiz, so beschloss er nun, die Verleumder zu schlagen, so sehr ihn auch das Spiel anekeln mochte, sich mit ein paar hundert Louis d'Or und auch wohl mehr loszukaufen, von den schlimmen Verdacht. Er fand sich bei der Bank mit dem festen Vorsatz, die bedeutende Summe zu verlieren. Aber auch im Spiel wurde ihm das Glück, das ihm in allem, was er unternahm, zur Seite stand, nicht untreu. Jede Karte, die er wählte, gewann. Die kabbalistischen Berechnungen alter geübter Spieler scheiterten an dem Spiel des Barons. Er mochte die Karten wechseln, er mochte dieselbe fortsetzen, gleich viel, immer war sein der Gewinn. Eben der Umstand, dass er eine bedeutende Summe gewonnen hatte, nötigte den Baron, vorzuspielen und so, da aller Wahrscheinlichkeit gemäß dem bedeutenden Gewinn, ein noch bedeutender Verlust folgen musste, das durchzusetzen, was er sich vorgenommen. Aber keineswegs traf das ein, was man vermuten konnte, denn sich ganz gleich blieb das entscheidende Glück des Barons. Ohne dass er es selbst bemerkte, regte sich in dem Innern des Barons die Lust an dem Kartenspiel mehr und mehr auf.